Schabbat, Kippa, Koscher. Nur ein Bruchteil der jüdischen Lebenswelt und wahrscheinlich trotzdem das, was die meisten Deutschen neben dem Holocaust, Antisemitismus und Nahostkonflikt automatisch mit dem Judentum verbinden. Natürlich lässt sich das deutsche Judentum nicht auf wenige Aspekte und die Zeit der Verfolgung während des Nationalsozialismus reduzieren. Seit dem 4. Jahrhundert nach Christus haben Jüdinnen und Juden die heutige Bundesrepublik maßgeblich geprägt und leben ihre Religionen und Traditionen vielfältig und bunt aus. Jüdisches Leben gehört in Deutschland also fest dazu und ist Teil unserer gemeinsamen Vergangenheit und Zukunft. Trotzdem sind, basierend auf mangelndem Wissen über das Judentum, antisemitische Ressentiments auch heute leider noch sehr präsent. In diesem Podcast wollen wir dazu beitragen, dass die große kulturelle und religiöse Vielfalt von jüdischem Leben in Deutschland bekannter wird und sprechen dafür mit jungen Jüdinnen und Juden, die ihr Jüdischsein ganz unterschiedlich leben. Unsere erste Gesprächspartnerin ist Hanna Feiler. Sie wurde in Weißrussland geboren und ist in Baden-Baden aufgewachsen. Nach dem Abitur leistete sie einen Freiwilligendienst in einer Einrichtung für Autisten in Israel. Momentan studiert sie Kunstgeschichte und Französisch in Tübingen und engagiert sich an verschiedenen Stellen für die Sichtbarkeit von jüdischem Leben in Deutschland. Unter anderem als Vizepräsidentin der Jüdischen Studierendengemeinschaft und im Vorstand der Jüdischen Studierendenunion Deutschland. Auf Poetry Slams spricht sie regelmäßig darüber, was es bedeutet, in Deutschland jüdisch zu sein, warum sie sich oft fremd fühlt und wie wichtig der Zusammenhalt, besonders innerhalb der jüdischen Gemeinde, für sie ist. Herzlich willkommen, Hanna. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, danke für die Einladung.
Wie reagierst du darauf, wenn dir an christlichen Feiertagen ein frohes Fest gewünscht wird?
Es ist ganz unterschiedlich, wie ich reagiere. Also tatsächlich, in meinem engen Freundeskreis wünscht mir das auch niemand mehr, weil die meisten wissen, dass ich Jüdin bin. Wenn es irgendwie beispielsweise von ProfessorInnen und DozentInnen gewünscht wird, in den Vorlesungssaal hinein, kann ich meistens darauf nicht reagieren, weil ich natürlich nicht vor dem ganzen Vorlesungssaal irgendwie erklären möchte. Wenn mir das irgendwie im Supermarkt gewünscht wird, zur Verabschiedung, so an der Kasse, was ja ganz oft passiert, bin ich meistens in Eile und es ist mir auch irgendwie zu blöd, darauf zu reagieren. Falls es doch irgendwie vorkommt, dass mir Leute das sozusagen in der Unterhaltung oder sowas mir wünschen, dann gehe ich meistens sachlich darauf ein und erkläre, dass ich kein Ostern feiere.
Und welchen jüdischen Feiertag hast du am liebsten und welche Erinnerungen verbindest du damit?
Das ist eine spannende Frage. Ich mag viele jüdische Feiertage. Meine zwei Lieblingsfeiertage sind wahrscheinlich Pessach und Chanukka. Mit Pessach verbinde ich eigentlich eher nur jüngere Erinnerungen, weil ich Pessach meistens irgendwie im Kontext von der Jüdischen Studierendenunion feiere. Also entweder mit anderen jüdischen FreundInnen oder irgendwie mit meinem Freund und seiner Familie. Und das sind alles junge Erinnerungen, weil ich eben Pessach erst feiere, seit ich in diesen ganzen Kontexten aktiv bin, weil meine Familie eben absolut nicht religiös ist und noch nie Pessach oder Chanukka oder auch nur Schabbat gefeiert hat. Mit Chanukka verbinde ich tatsächlich süße Erinnerungen, weil ich in einem jüdischen Kindergarten in Belarus war und Chanukka im Kindergarten zu feiern, ist eigentlich eine meiner jüngsten Erinnerungen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich an Chanukka, wir hatten so einen Kindergartenschabbat während Chanukka und ich durfte die Kerzen zünden. Und ich erinnere mich daran, dass ich mir dabei ich muss wahrscheinlich so 3 gewesen sein. Und ich erinnere mich daran, dass ich mir beim Kerzenzünden den Finger verbrannt habe. Also das erste Mal in meinem Leben, als ich irgendwie Schabbat und Chanukka-Kerzen gezündet habe. Und ich erinnere mich an dieses auf meinen Finger pusten als 3-jähriges Kind.
Sehr lange Erinnerung. Also du bist jetzt gerade schon auf Weißrussland eingegangen, wo du ja auch geboren bist und 2005 von dort mit deiner Familie nach Deutschland, nach Baden-Baden gekommen bist. Welche Rolle hat denn deine jüdische Identität damals, also vor Deutschland, gespielt? Wie habt ihr zum Beispiel, du bist jetzt kurz darauf eingegangen, dass das keine große Rolle gespielt hat, Traditionen, Feiertage. Wie habt ihr das in euer Leben integriert, wenn überhaupt?
Also zu Hause eigentlich gar nicht. Meine Eltern, wie gesagt, sind absolut atheistisch, sind mit dem Antisemitismus in der Sowjetunion aufgewachsen, sind mit dem Shoah-Trauma aufgewachsen. Und ich glaube, das war so das sehr Präsente in meiner Familie. Also jüdisch sein war einerseits sehr belastend konnotiert, also sehr negativ, Antisemitismus, Shoah und so weiter. Gleichzeitig, wie gesagt, war ich in einem jüdischen Kindergarten, wo es vollkommen normal war, dass wir koscher gegessen haben, dass wir jüdische Feiertage gefeiert haben, also zumindest die meisten jüdischen Feiertage gefeiert haben, so. Und gleichzeitig habe ich sehr, sehr viel Zeit bei meiner Großmutter verbracht, die einerseits auch sich sehr viel mit Shoah, mit Antisemitismus beschäftigt hat, die unsere ganze Familiengeschichte so gut es geht aufgearbeitet hat, die ungefähr 300 Namen an Yad Vashem geschickt hat zum Beispiel, also die sehr hinterher war, Erinnerung wachzuhalten und gleichzeitig aber auch irgendwie schon eine Art kulturelles jüdisches Selbstbewusstsein hatte und mir jedes Mal eine Vorlesung darüber gehalten hat, welche jüdischen SchriftstellerInnen es gegeben hat, jüdische KünstlerInnen, über jüdische Geschichte, jüdische Philosophie. Und irgendwie in diesem Mix aus all dem bin ich aufgewachsen. Also ich wusste, ich bin jüdisch, aber jüdisch sein war irgendwie immer zwischen, okay, Feiertage im Kindergarten und alles ganz lustig, dann Vorlesung über jüdische Kultur bei meiner Oma. Und gleichzeitig aber immer dieses bedrückende Gefühl zu wissen, irgendwie ist das alles nicht so einfach und meine Eltern sagen mir, ich darf das niemandem erzählen. Ja, also irgendwie in dieser ganzen Spannung bin ich groß geworden.
Und im Vergleich zu Deutschland, wie war die Anfangszeit für dich und deine Familie hier in Baden-Baden? Wie habt ihr da das Judentum gelebt? Wart ihr zum Beispiel Teil der jüdischen Gemeinde?
Ja, also wir waren Teil der jüdischen Gemeinde. Wir waren auch zu Anfang, so die ersten 3 Monate in Deutschland, ab und zu dort, zu Feiertagen, zu irgendwelchen Angeboten und so weiter und so fort. Aber alles nicht in einem religiösen Sinne. Also wir waren nie beim Gottesdienst oder sowas. Ich war das erste Mal bei einem Gottesdienst, da war ich 16. Aber eher bei so Gemeindezusammenkünften, da sind wir ab und zu hingegangen. Aber das hat nicht lange angehalten. Meine Eltern haben relativ schnell verstanden, dass das irgendwie nichts für sie und sie können mit dem allen nicht so viel anfangen. Und dann war ich so 3 Jahre, die ersten 3 Jahre, die wir hier gelebt haben, überhaupt nicht in der Gemeinde. Und später sind dann meine Großeltern nachgekommen und meine Oma wurde in der Gemeinde aktiv, war da irgendwie im Literaturclub, hat sich an allen Dingen, die irgendwie mit Erinnerungskultur zu tun haben, beteiligt und so weiter. Und dann war ich ab und an in der Gemeinde, aber die Gemeinde habe ich eigentlich immer mit einem Ort für Leute über 70 verbunden. Und das ging so weiter, bis ich 15, 16 war. Und erst mit 15, 16 fing ich an, regelmäßig in die Gemeinde zu gehen, weil wir dann das jüdische Jugendzentrum gegründet haben.
Was hat dich denn mit 15, 16 dazu bewegt, dich im jüdischen Gemeindeleben einzubringen?
Tatsächlich war das die Eurovision. Das ist ein jüdischer Tanz- und Gesangswettbewerb. Also in Deutschland gibt es viele jüdische Jugendzentren, die Teil der Gemeinde sind. Und bei diesem Wettbewerb treten die Jugendzentren gegeneinander an. Es gibt dann immer irgendwie so ein Motto, beispielsweise Bar Mitzwa oder Bat Mitzwa. Und dann bereitet man sich so ein halbes Jahr lang drauf vor. Also man trainiert im Laufe von einem halben Jahr jeden Sonntag den ganzen Tag, übt eine Choreo ein, übt Gesang ein und stellt wirklich so eine ganze Show auf die Beine. Und dann kommen dort an einem Wochenende um die 1000 bis 2000 jüdische Jugendliche aus dem ganzen Land zusammen. Und mein Vater hat irgendwie davon Wind bekommen und hat mich da angemeldet und mich dahin geschickt. 2014, da war die Eurovision in Hamburg und ich weiß noch, wie ich im Zug saß und überhaupt keine Ahnung hatte, wo ich hinfahre, weil mir das nie bewusst war. Ich hatte irgendwas von jüdischen Ferienlagern gehört, aber mir war nie bewusst, dass es irgendwie Angebot für jüdische Kinder und Jugendliche gibt. Und dann bin ich auf dieser riesigen Show gelandet und sie kam damals zu spät und wir kamen mitten im Schabbat-Gottesdienst rein. Und das war genau der Teil, wo der Gottesdienst zu Ende geht und wo alle unglaublich laut singen und auf die Stühle steigen und klatschen. Und das war für mich ein richtiger Schock, weil ich sowas noch nie zuvor gesehen und erlebt hatte. Für mich war jüdisch sein zu dem Zeitpunkt eben die älteren Gemeindemitglieder, die irgendwie in der Gemeinde sitzen und über Shoah und Antisemitismus sprechen. Und dann habe ich da Leute kennengelernt, habe zum ersten Mal so verstanden, welche Möglichkeiten es gibt, aktiv zu werden. Und daraufhin bin ich auf Ferienlager und Veranstaltungen der jüdischen Jugend Baden gefahren. Später auch auf Ferienlager der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Habe eine Ausbildung zur Betreuerin auf diesen Ferienlagern gemacht.
Findest du es denn wichtig, dass jüdische Kinder und Jugendliche an solchen Veranstaltungen teilnehmen?
Absolut. Es ist extrem identitätsstiftend. Es ist unglaublich wichtig, vor allem für jüdische Kinder und Jugendliche, die nicht aus Großstädten wie Berlin oder Frankfurt kommen, wo es jüdische Schulen gibt, wo es irgendwie ganz normal ist, andere jüdische Freunde zu haben, sondern dann gibt es Leute wie mich, die aus Baden-Baden kommen oder sonst woher, die es gewohnt sind, die einzige jüdische Person in der Klasse zu sein, die es gewohnt sind, schief angeguckt zu werden, nicht wirklich wissen. Also vor allem mit einem post-sowjetischen Background bringt es einfach sehr viele, ja, so Identitätsstruggles und Identitätsfragen mit sich. Man fragt sich, wer bin ich eigentlich? Was heißt es, jüdisch zu sein? Meine Eltern praktizieren überhaupt nichts. Ist jüdisch sein irgendwie nur Shoah und Antisemitismus? Wo stehe ich in dem Ganzen und wo gehöre ich hin? Und gerade dafür braucht es diese Veranstaltung, weil jüdische Kinder und Jugendliche auch Momente haben müssen, um zu sehen, ich bin nicht allein, es gibt viele andere, die so sind wie ich. Es ist auch einfach total cool und es macht Spaß, jüdisch zu sein, weil es diese Angebote gibt. Deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass jüdische Kinder und Jugendliche das unbedingt brauchen.
In Poetry Slam hast du auch oft darüber gesprochen, dass du dich in Deutschland am Anfang, aber auch länger fremd gefühlt hast. Was hat zu diesem Gefühl geführt?
Ich glaube, dass ich mich nicht nur am Anfang fremd gefühlt habe. Ich fühle mich bis heute fremd. Ich bin fremd. Nicht, weil ich wirklich fremd bin, sondern weil mir das zugeschrieben wird. Weil ich immer wieder dafür kämpfen muss, um nicht fremd wahrgenommen zu werden. Und da spielt ganz vieles mit. Also unter anderem das, was ich gerade auch beschrieben habe, dieses Gefühl von Entwurzelung, dieses Wissen von, ich bin an einem Ort geboren, aber gleichzeitig gehöre ich da auch nicht wirklich hin. Also ich habe mich nie als Belarusin bezeichnet oder gesehen, obwohl meine Familie seit langer Zeit dort lebt oder obwohl meine Familie sehr lange im post-sowjetischen Raum lebt, habe ich mich nie irgendwie als belarussisch, russisch, ukrainisch, polisch. Also ich habe aus all diesen Ländern Wurzeln. Ich habe mich nie als das wahrgenommen, weil ich immer wusste, die Geschichte meiner Familie ist eine Geschichte der Verfolgung, auch in diesen Ländern. Und in Deutschland war ich zu Anfang die, die kein Deutsch sprach, die nicht in den Religionsunterricht gegangen ist, die deren Eltern so komischen Namen und einen Akzent hatten. Also das macht schon sehr viel mit einem Kind, dass man weiß, ich bin anders. Ich habe nicht dieses schicke Haus, in dem meine Eltern seit Generationen leben, sondern ich lebe mit meinen Eltern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, wo der Schimmel irgendwie höher ist als ich zu dem Zeitpunkt. Das macht total viel mit einem Kind, dass man einfach immer und immer wieder hinterfragt, wo gehöre ich hin? Und so ging das weiter. Also dieses Fragen danach, wer man eigentlich ist und wo der eigene Platz ist, das hört nie auf. Man lernt nur, damit umzugehen.
Das Fragen danach, wer man eigentlich ist, hast du im Zuge der Aktionen um 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland ja auch oft mit Jugendlichen in Workshops besprochen. Wie hast du die Aktion denn empfunden?
Ambivalent. Also einerseits ist es vollkommen klar, dass es eine unglaublich gute Möglichkeit war, um jüdisches Leben sichtbarer zu machen. Ich glaube, dass viele Leute erreicht wurden. Wir haben viele Möglichkeiten bekommen, um unsere Position klar zu machen. Es gab sehr, sehr coole Veranstaltungen. Es gab, und darüber muss man auch sprechen, es gab Fördermittel, um Veranstaltungen durchzuführen, die man seit langem machen wollte. Also es war eine super Gelegenheit und wir haben voll viele Chancen bekommen dadurch. Gleichzeitig kann man sich natürlich die Fragen stellen. Erstens, wer wurde dadurch erreicht? Wurden dadurch Leute erreicht, die sich nicht mit dem Thema befassen oder eher die, die so oder so zu solchen Veranstaltungen gehen? Und man kann, und ich glaube, das ist an vielen Punkten passiert, aber ich glaube, dass es trotzdem noch viel mehr hätte sein können, so das Hinterfragen von bestimmten Narrativen. Also einerseits haben wir uns sehr viel mit der Frage beschäftigt, benutzen wir dieses Jubiläumsjahr, ich nenne es nicht gerne Jubiläumsjahr, aber so wurde es ja geframed, um aus der Opferrolle hinauszutreten und zu zeigen, hey, wir sind viel mehr als das, inwiefern können wir Antisemitismus und Shoah ausklammern? Und für uns war relativ schnell klar, ich bin anfangs sehr naiv da dran gegangen, habe gesagt, hey, total wichtig für uns zu zeigen, dass wir mehr sind als diese Standardthemen und als die Opferrolle. Und gleichzeitig aber ist für mich klar, dass auch in 1700 Jahren und darüber hinaus diese Zeit, in der Jüdinnen und Juden in Europa leben, geprägt ist von Verfolgung. Und es war alles nicht so Friede, Freude, Eierkuchen. Und es kann keine Rede sein von einem christlich-jüdischen Abendland, weil leider ChristInnen ihre jüdischen Nachbarn immer und immer wieder verfolgt haben. Und ich glaube, das ist etwas, was vielleicht nicht so ganz hervorgekommen ist. Und die andere Sache, an der ich mich auch so ein bisschen störe, wo ich glaube, die hätte mehr thematisiert werden sollen, beziehungsweise gleichzeitig aber sehe ich, dass das jetzt viel präsenter wird, was mich froh macht, ist der Punkt, dass wenn Menschen 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, wenn Menschen das hören, dann hat man diese Bilder im Kopf von einem deutschen Judentum, von großbürgerlichen Familien, Intellektuellen und so weiter, das ja auch antisemitische Zuschreibungen sind, weil Jüdinnen und Juden noch nie irgendwie besonders reich gewesen sind und trotz allem einzelne Familien waren. Aber das Judentum, das wir heute in Deutschland haben, ist zu 90% postsowjetisch. Wir sind keine Rothschilds, keine Mandelbaums, wir sind nicht diese großen großbürgerlichen Familien, sondern der Großteil der jüdischen SeniorInnen lebt von Grundsicherung und damit an der Armutsgrenze. Die meisten von uns sprechen Russisch zu Hause. Viele von uns sind damit aufgewachsen, Schweinefleisch zu essen und waren in ihrer Kindheit noch nie bei einem Gebet und sind dadurch auch viel stärker kulturell geprägt, kulturell jüdisch. Also die meisten von uns sagen, wir sind eigentlich überhaupt nicht religiös, aber wir sind trotzdem jüdisch, weil dieses Kulturelle bei uns so stark ist. Und ich weiß nicht, ob das wirklich durchgekommen ist in diesem Jahr.
Es gibt auf jeden Fall noch viel zu tun. Du hast jetzt gerade und du kritisierst in Interviews über jüdisches Leben in Deutschland auch oft, dass diese Dreifaltigkeit, über die du ja gerade auch schon öfter geredet hast, Shoah, Antisemitismus, Nahostkonflikt, dass die viel zu präsent ist und dass es oft darauf beschränkt wird, was mit dem Judentum in Deutschland verknüpft wird. Und bist auch gerade auf einige andere Themen schon eingegangen, die öfter im Gespräch sein sollten. Außerdem wünschst du dir, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland aktiv das jüdische Leben und das Leben mitgestalten können. In welchen Bereichen siehst du denn besonders viel Nachholbedarf?
Das ist eine total spannende Frage, denn einerseits kritisiere ich, dass wir eben ganz, ganz häufig in dieser Opferrolle wahrgenommen werden. Und man muss aber dazu trotzdem verstehen, dass diese Opferrolle Teil unserer Lebensrealität ist. Also es ist diese Dynamik und Komplexität, die ist extrem schwierig zu verstehen. Und beides ist eine Tatsache. Wir wollen nicht in die Opferrolle gesteckt werden und nicht auf diese jüdische Dreifaltigkeit reduziert werden, weil wir viel, viel mehr sind. Und gleichzeitig aber ist diese jüdische Dreifaltigkeit Teil unserer Lebensrealität und wir können sie auch nicht ausklammern. Und was ich mir in erster Linie wünsche, ist, dass jüdische Lebensrealität in ihrer ganzen Komplexität versucht wird, wahrgenommen zu werden. Also wirklich versucht wird, weil ich natürlich weiß, dass das nicht einfach ist. Und trotzdem halte ich das für notwendig. Und wenn wir über Bereiche sprechen, wo jüdische Stimmen zu kurz kommen, dann ist für mich klar, dass das alle Bereiche sind, die einfach nicht mit Jüdinnen und Juden in Verbindung gebracht werden. Ich meine, wer kennt jüdische SportlerInnen? Wer kennt jüdische MusikerInnen, die kein Klezmer machen? Wer kennt jüdische KünstlerInnen, die nicht Marc Chagall sind? Also KünstlerInnen, die keine jüdische Thematik in ihre Kunst aufnehmen und so weiter und so fort. Da wird schon deutlich, wie oft JüdInnen nur dann wahrgenommen werden, wenn sie über vermeintlich jüdische Themen sprechen, wenn sie sich in dieser jüdischen Dreifaltigkeit von Antisemitismus, Shoah und Nahostkonflikt äußern und darüber hinaus nicht. Das sind auf jeden Fall so Bereiche, wo für mich vieles deutlich wird.
Sind einige Bereiche. Die Jüdische Studierendenunion fordert ein Umdenken in der historischen Vermittlung der Shoah. Und auch der Freundeskreis Yad Vashem versucht, neue Wege des Gedenkens und Erinnerns zu finden, da es bald ja leider keine Holocaust-Überlebenden mehr gibt, die vom Grauen dieser Zeit berichten können. In Interviews hast du dich sehr kritisch über die Erinnerungskultur in Deutschland geäußert. Was bemängelst du und auch an der Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus? Und wie stellst du dir Erinnerungskulturen in Zukunft vor?
Was ich in erster Linie an Erinnerungskultur in Deutschland kritisiere, sind die Mythen, die es um Erinnerungskultur gibt. Beziehungsweise die Mythen, die sich die deutsche Gesellschaft gerne selbst erzählt, auf die sie immer und immer und immer wieder zurückgreift, um damit irgendwie ein aktuelles deutsches Selbstverständnis und das Selbstbild der Deutschen als wieder gut, verstärkt. Ich meine, ihr habt ja auch schon mit Samuel Salzborn drüber geredet. Er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, Kollektive Unschuld, kann ich sehr ans Herz legen. Und also vielleicht da nochmal konkret was dazu, was sind diese Mythen, die irgendwie einfach im Umlauf sind und die fest verankert sind im deutschen Selbstverständnis? Das ist zum einen das Nicht-Wahrnehmen dessen, dass die Shoah nicht in einem luftleeren Raum geschehen ist. Also es braucht ein Verständnis dafür, dass deutsche Geschichte seit Jahrtausenden, seit es deutsche Geschichte eigentlich gibt, eine Geschichte der Verfolgung von Jüdinnen und Juden und auch anderen Minderheiten, ja, eine Geschichte der Verfolgung ist, eine Geschichte des Antisemitismus. Es gab Antisemitismus schon immer, er hat nicht mit Hitler begonnen. Und gleichzeitig hat er auch nicht mit der sogenannten Stunde Null aufgehört. Und alleine an dem Begriff Stunde Null hört man diese Erzählung, die Erzählung, wie sich eine Gesellschaft erzählt. Und zwar, indem sich die Gesellschaft, also die postnazistische Gesellschaft, sieht sich als eine, die nach der Stunde Null kommt, im Sinne von, das vermittelt, dass es diesen radikalen Cut gegeben hätte. Als hätten die Leute, die heute in Deutschland leben, nichts mehr mit dieser Vergangenheit zu tun. Und das stimmt einfach nicht, sondern da ist eine Kontinuität. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Antisemitismus, rechte Gewalt, Rassismus eine unglaubliche Kontinuität haben und kaum jemand befasst sich damit, wie diese Kontinuität eigentlich in der postnazistischen Gesellschaft aussieht. Also beispielsweise kann kaum jemand irgendwie die Namen von Opfern antisemitischer Anschläge der letzten 70 Jahre aufzählen. Davon weiß niemand was. Wenn wir Glück haben, dann kann jemand Halle nennen und das war's. Und um Halle herum gibt es unglaublich viel. Das ist so das eine. Das andere ist, dass alle irgendwie davon ausgehen, die Nazis seien eine kleine politische Gruppe gewesen, das sehr, sehr gerne weggeschwiegen wird, dass die Gesellschaft, die Gesamtgesellschaft sich an der Entmachtung, Entrechtung, Enteignung und Vernichtung von Jüdinnen und Juden aktiv beteiligt hat und davon profitiert hat, sich daran bereichert hat. Also nur als Beispiel, dass bei Deportationen geklatscht wurde, dass Wohnungen von Deportierten Jüdinnen und Juden geplündert wurden. Dazu gibt es auch klare Umfragen, wie beispielsweise von der Stiftung Erinnerung, Vergangenheit, Zukunft und der Universität Bielefeld, die zeigen, dass ein unglaublich großer Prozentteil sagt, ich erinnere mich jetzt nicht mehr an die genaue Zahl und ich will nichts Falsches sagen, aber der Großteil der Befragten sagt, die eigenen Vorfahren wären selber Opfer gewesen oder hätten Jüdinnen und Juden versteckt und ihnen geholfen. In Wirklichkeit weiß man, dass es weniger als 1% waren. Und was dann natürlich hinzukommt, es ist schön und gut, wenn am 27. Januar alle PolitikerInnen sich hinstellen und Reden halten, wenn man irgendwie einmal im Jahr symbolisch Stolpersteine putzen geht, das ist sehr löblich. Und gleichzeitig aber sehen wir, dass der Antisemitismus heute immer und immer stärker wird und dass wir uns eigentlich damit genauso befassen müssen. Also es reicht nicht, nur die Vergangenheit zu betrauern. Es geht darum, mit dieser Vergangenheit, aus dieser Vergangenheit heraus heute zu handeln. Für mich ist da ein sehr großes Thema, so die Frage danach, wer wird durch beispielsweise Straßennamen oder die Namen von Universitäten geehrt? Und das sind ganz oft AntisemitInnen und RassistInnen. Und eine Erinnerungskultur in der Zukunft ist eine, in der man sich als Gesamtgesellschaft eingesteht, dass wir alle was damit zu tun haben. Dass vor allem diejenigen, die von TäterInnen abstammen, und das ist in Deutschland der Großteil, eine Verantwortung tragen, dass es nicht die Verantwortung von JüdInnen sein kann, heute dafür zu kämpfen, dass sich etwas verändert, dass es weniger Antisemitismus gibt, dass Straßen, die nach AntisemitInnen benannt sind, umbenannt werden und so weiter und so fort.
Wenn wir jetzt, wie du ja gefordert hast, auch in der Gegenwart bleiben und den russischen Angriffskrieg betrachten, siehst du da bereits Veränderungen in der Erinnerungskultur?
Kann ich, glaube ich, im Moment noch nicht sagen. Also ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren sehen, ob es Veränderungen gibt oder nicht. Klar, wir haben jetzt eine unglaubliche Welle von Hilfsbereitschaft erlebt, aber für mich ist die Frage, wie lange diese Welle anhält. Deswegen kann ich dazu, glaube ich, erstmal nicht so viel sagen.
Inwiefern beschäftigt sich denn die Jüdische Studierendenunion mit dem Thema Erinnerungskultur?
Also einerseits beschäftigen wir uns eigentlich fast, also ich will täglich, wäre wahrscheinlich übertrieben, aber sehr, sehr viel damit, weil wir auch nicht wirklich drum herumkommen. Das ist einfach omnipräsent. Wir leben im TäterInnenland. Wir studieren an Universitäten, die nach Antisemiten benannt sind. Wir laufen an Straßen vorbei, die nach Antisemiten benannt sind. Wir erleben immer und immer und immer wieder antisemitische Vorfälle, Shoah-Relativierung und so weiter und so fort. Und die Aufgabe der Jüdischen Studierendenunion ist natürlich, zu all dem Stellung zu beziehen. Beispielsweise sind wir jetzt aktuell sehr daran interessiert, dass die Uni Tübingen sich umbenennt, wo gerade eine große Diskussion darüber stattfindet. Also die Uni Tübingen, wo ich studiere, ist nach einem Antisemiten benannt. Jetzt wird darüber diskutiert, ob sie sich umbenennt oder nicht. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo die JSUD an dieser Diskussion teilnimmt, ob die anderen wollen oder nicht. Wir werden uns an dieser Diskussion beteiligen, weil es uns nun mal in erster Linie betrifft. Darüber hinaus versuchen wir auch, all das, was ich gerade erzählt habe, diese Mythen, auf denen das Selbstverständnis basiert, sichtbar zu machen und sie zu kritisieren. Beispielsweise haben wir am 27. Januar in 15 Städten mit den regionalen jüdischen Studierendenverbänden und mit Sinti und Roma Pride, also einer Sinti und Roma Organisation, eine Plakataktion durchgeführt, wo wir Orte, die mal Orte waren, an denen sich jüdische Lebensrealität, Sinti und Roma Realität abgespielt hat, aber von denen niemand mehr weiß. Also beispielsweise, wenn wir wissen, an dem und dem Platz gab es ein jüdisches Café, heute steht da ein Parkhaus, niemand redet mehr darüber, niemand weiß es. An solchen Orten haben wir Plakate angebracht mit verschiedenen Statements und haben ein Manifest verfasst. Man konnte dann über einen QR-Code auf dem Plakat zu diesem Manifest kommen, in dem wir genau das aufgezählt haben, was ich gerade genannt habe und aufgezählt haben, was uns stört. Und das ist so die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, wenn wir über den 27. Januar sprechen, das ist nicht unser Tag. Wir brauchen den 27. Januar nicht, um uns an die Shoah zu erinnern. Wir tun das immer und immer und immer wieder oder wir werden daran erinnert, ob wir es wollen oder nicht. Aber im Judentum haben wir auch einen eigenen Tag, Yom HaShoah, der Tag des Gedenkens und des Heldentums. Und das ist ganz wichtig, weil wir aus einer jüdischen Tradition nicht nur den Opfern gedenken, natürlich auch, aber gleichzeitig auch an die HeldInnen erinnern, an den Widerstand erinnern, weil aus der jüdischen Tradition heraus sind wir alles andere als Opfer. Es gab immer jüdischen Widerstand, egal an welchem Punkt sich Jüdinnen und Juden und egal wo auf der Welt befunden haben, egal in welchem Jahrhundert. Man hat sich immer gegen die Verfolgung und die Unterdrückung gewehrt. Und das ist etwas, was total unsichtbar ist in der deutschen Gesellschaft, weil, naja, ich meine, alle kennen irgendwie Schindlers Liste und sonstige Bilder von Jüdinnen und Juden als Opfer, die sich nicht wehren können. Und nichtsdestotrotz gibt es unglaublich viele Geschichten des jüdischen Widerstandes. Und das ist auch etwas, womit sich die jüdische Studierendenunion auseinandersetzt und versucht, das sichtbar zu machen.
Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit, Stellung beziehen.
Unsere Aufgabe als Freundeskreis Yad Vashem ist es, die Erinnerung an den Holocaust lebendig zu halten, das Wissen darüber zu vermitteln und jeglichen Antisemitismus zu bekämpfen. Das tun wir, indem wir die Arbeit der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem im öffentlichen Bewusstsein verankern. Zum Beispiel durch Ausstellungen, Gedenk- und Erinnerungsprojekte mit Objekten aus der Sammlung von Yad Vashem. Warst du schon mal in Yad Vashem?
Ich habe 8 Monate in Israel gelebt, war davor auch mehrmals auf so Studienreisen in Israel mit unterschiedlichen jüdischen Organisationen. Und da ist klar, dass man natürlich auch nach Yad Vashem geht.
Was hat der Besuch für dich bedeutet dort?
Tatsächlich interessant, darüber müsste ich erstmal nachdenken, weil ich jetzt seit 4 Jahren oder so nicht mehr in Israel war, leider. Für mich war Yad Vashem immer ein Ort, von dem ich wusste, also bevor ich das erste Mal dort war, war das für mich ein Ort, von dem ich weiß, okay, da sind die Namen von ungefähr 300 Familienangehörigen, die ausgelöscht wurden. Und die sind dort, weil meine Großmutter diese Namen in Archiven gesammelt hat und alle, die irgendwie noch gelebt haben, befragt hat. Also ich weiß, dass ich das erste Mal, als ich da war ich 18, unglaublich überfordert war und irgendwie nicht wusste, wie ich damit umgehen soll, ja, mit diesem Erbe da reinzugehen, wissend, das sind 300 Menschen, mit denen ich verwandt bin, die ausgelöscht wurden und ihre Namen sind hier irgendwo archiviert. Und sonst, ich glaube, je öfter ich da gewesen bin, desto mehr Normalität habe ich dadurch gespürt, dass ich da reingehe. Weil das, also wenn natürlich auch irgendwie so eine Gewohnheit kam, okay, man geht jetzt nach Yad Vashem, man weiß schon, was einen erwartet. Es ist aber auf jeden Fall was ganz, also was das ganz so spannend ist, ist diese Entfernung zu Deutschland. Weil ich schon glaube, dass es was anderes ist, wenn man als Jüdin, die in Deutschland lebt, in Israel so ein Museum besucht, als wenn man irgendwo ganz anders lebt. Und man weiß, sobald ich wieder in meine Normalität zurückkehre, werde ich noch viel mehr darüber nachdenken, in welchem Land ich lebe und welches Erbe und welchen Ballast ich in diesem Land trage.
Hast du vor, nochmal hinzugehen?
Die European Union of Jewish Students hat jetzt gerade letzte Woche ein Seminar dort durchgeführt. Und ich will unbedingt wirklich, ich war so traurig, dass ich nicht an diesem Seminar teilnehmen konnte. Ich wollte schon vor 3 Jahren daran teilnehmen. Das letzte Mal haben die das vor Corona gemacht. Da hatte ich gerade keinen Pass, weil ich meinen belarussischen Pass abgegeben hatte und den deutschen noch nicht bekommen hatte. Und ich habe mir geschworen, nächstes Mal, wenn ich die Möglichkeit habe, mache ich's. Und jetzt war es einfach nicht möglich, mir eine Woche dafür freizunehmen, um nach Israel zu fliegen. Also jetzt schwöre ich mir noch einmal, das nächste Mal, wenn sie es machen, bin ich auf jeden Fall am Start. Aber ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, in Israel zu sein, ohne Yad Vashem zu besuchen.
Ich bin jetzt auch in den nächsten Monaten in Israel und werde garantiert auch nach Yad Vashem gehen und hoffe, dass du es dann zum nächsten Seminar schaffst. Und vielen Dank, dass du dir in deiner sehr gut gefüllten Woche Platz geschafft hast, um mit uns hier im Podcast zu reden. Es war ein sehr interessantes, sehr bereicherndes Gespräch mit dir, Hannah. Vielen, vielen Dank und viel Erfolg bei all deinen Projekten, von denen du ja sehr viele hast. Vielen Dank.
Danke euch, hat mich gefreut, mit dir zu sprechen und genau, ich wünsche dir viel Spaß in Israel.
Vielen Dank.